Nehmen. Der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder 100 zusammenkommen in seinem Namen, dann ist er mitten unter ihnen. Mein Thema heute ist, Gott will, dass deine Lehre, dein Leben ausfüllen. Gott will sich in deinem Leben verherrlichen. Das ist mein Thema. Aber ich möchte, bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich dich herzlich einladen für morgen. Morgen haben wir zwei Veranstaltungen hier. Zuerst einmal um 10 Uhr. Was ist Gottes Aufgabe? Heute wirst du erfahren, was deine Aufgabe ist. Also, wie werde ich meinen Mangel ausfüllen oder wie werde ich voll Heiligen Geistes, voller Kraft, voller Lob, voller Herrlichkeit? Das wollen wir heute hören. Wie macht man aus Wasser Wein oder aus 5 Brote und 2 Fische? Wie speist man da 5000 oder mehr? Wie macht man das? Wie erlebt man den Reichtum Gottes, die Fülle Gottes, das wollen wir heute erfahren. Morgen Fortsetzung, der zweite Teil. Jedes Ding hat 2 Seiten, manchmal 3 und 4 Seiten, das ist je nachdem. Aber zuerst mal, wir wollen immer 2 Seiten betrachten. Dann nach oder abends, 19 Uhr, ist die Gemeindebibelschule und da werden wir den Hebräerbrief betrachten und beziehungsweise auch ausgeben, das Material. Ich bin jetzt gerade, Gott sei Dank, heute fertig geworden. Also schon viel Arbeit, bis man dann alles zusammenträgt. Aber es ist auch eine schöne Sache, und ich habe diesen Brief tatsächlich lieben gelernt. Wenn man dann so arbeitet und brütet und wälzt und so weiter, dann entdeckt man so viele schöne, tolle Wahrheiten in dem Brief oder in dem Bibelbuch. Und wir sind immer hier noch dabei. Wir wollen einmal durch die Bibel durch. Und das braucht schon seine Zeit. Wir sind jetzt bei Lektion 11. Also 11 Bibelbücher haben wir jetzt durchgearbeitet und das ist toll. Wir haben schon eine ganze Menge gelernt. So, und wir lernen weiter, wir bleiben Lernende. Dann, wir haben am 30. und 31. Mai, nur nebenbei ganz schnell, ein Glaubensseminar mit Joseph Hedgecock. Und das Thema wird sein, höre die Stimme Gottes. Gott will zu uns reden, wir müssen hören. Und dann haben wir im Juni haben wir 2 Abende, also Sonntagabend und Montagabend, eine Gruppe aus USA, Florida, Pensacola-Gemeinde, die sind hier irgendwo in Mecklenburg, machen sie Einsatz und es ist ein ganzes Team, die singen, loben, preisen Gott, also Lobpreisteam mit 12 Leuten und die werden uns hier dienen, uns motivieren, einfach so von dieser Erweckungsbewegung ein bisschen ein paar Funken rübersprühen. Dort hat Gott sie gesegnet, sie kommen aus einer Erweckungszeit, so hat es auch nur nebenbei, so ein Team aus Brooksville, Florida. Heute mein Thema, also Gott füllt aus deine Lehre. Guck mal, ob was in deinem Leben drin ist. Wenn du ganz ehrlich bist, bist du voll oder leer? Gott kann nur leere Gefäße füllen. Voller kann er nicht füllen. Da ist kein Platz für seine Güte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst mal leer werden. Entleeren ist zuerst mal eine ganz wichtige Aufgabe im Leben eines Christen. Leer werden. Leer werden von Vorurteilen, vorgefassten Meinungen, leer werden von Sünde, leer werden von Ärger, Groll und Bitterkeit, alles, was so in deinem Herzen drin ist. Denn was das Herz voll ist, geht raus. Also zuerst mal leer werden. Und dann auch leer werden von Sorgen. Auch das ist wichtig. Solange Sorgen da sind, so Klagen da sind oder Jammer da ist oder Traurigkeit da ist, kann Gott nichts tun. Oder immer murren und meckern. Und Gott kann wegen Murren und Meckern manchmal bei Volk Gottes nicht viel vollbringen. Aber lass mich lesen eine Bibelstelle, die kennen wir zum Teil. Aus Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Also das sind die Sorgen, die wir haben. Das ist der Mangel. Kleidung, Nahrung und auch Wohnen könnte dazu gehören. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und jetzt kommt ein schöner Vers noch, ein schöner Teil des Verses. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die meisten Leute kommen in die Gemeinde und bitten um Fürbitte, wenn es ihnen dreckig geht. Wir sollten zuerst anfangen, Gott zu suchen, bevor es uns dreckig geht, bevor wir Mangel haben, bevor wir Schwierigkeiten haben. Wir sollen Gott suchen in der angenehmen Zeit, in der Jugend zum Beispiel oder am Morgens, wenn wir noch gut und fit sind und noch gut drauf sind. Aber natürlich, Volk Gottes sucht dann den Herrn als Nothelfer. Herr, bitte, wir verderben Sie es nicht. Wir kommen unter. Aber vorher den Herrn fragen. Vorher mit dem Herrn reden. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so weiter. Und dann wird euch solches alles zufallen. Ich habe in meinem Leben einfach festgestellt, ich richte mein Leben auf Gott ein, stelle mich auf Gott ein und gut, und wenn es anders kommt, nehme ich die Stunden auch so, wie sie kommen, mache kein großes Aufheben, aber ich weiß, der Herr trägt einen durch und zwar von Anfang an. In wie viel Not hat dich der gnädige Gott bewahrt? Also das müssen wir erleben und erfahren. Und wenn das einmal du erlebt hast und immer wieder das erlebst, dann bekommst du eine geistliche Sicherheit. Gott hat die Fülle. Zuerst einmal, ich möchte den großen Gott mal malen, wie groß und stark und mächtig der ist. Der hat alles. Unser Gott ist kein armer Gott. Nur arm sind die Christen oft, die sich so armselig benehmen. Unser Gott hat die Fülle, er hat große Angebote. Er sagt, rufe mich an und ich will dich erretten. Rufe mich an in der Not und ich will dir helfen. Also eigentlich Not lehrt uns sehr gut das Beten. Da ist es die beste Gebetsschule. Gott hat alles, was du brauchst, also die Fülle. Aber gehen wir auch zu ihm? Oder gehen wir nur in Notsituationen? Als die Israeliten in Ägypten waren, als sie dorthin kamen, da stand ihnen das ganze Land offen. Ihr könnt überall hin, sucht euch aus. Und was haben sie gemacht? In der beste Gegend, im Land Gosen kamen sie, ließen sich dort nieder. Da waren sie noch unter der Führung. Und ihr habt eines festgestellt, solange wir unter der Führung Gottes sind, haben wir keinen Mangel, da steht das ganze Land offen. Da ist alles möglich, da ist alles da. Aber in dem Augenblick, wo wir nicht mehr von Gott geführt werden, wo wir kein Altar mehr haben, wo wir kein Gottesbewusstsein mehr haben, wo uns so gemütlich wird, ja, unser Patriarch Josef, der ist der König von Ägypten, das Land ist offen, also wir sind die Herren des Landes und so weiter. Also dann, die haben sich ja was eingebildet. Und wenn du die Geschichte der Kinder Israel in Ägypten studierst, bis du dich dahinter, hinter den Vorhang guckst, da wirst du merken, die sind zu selbstsicher geworden, denen ging es so gut. Und man hat sogar vergessen, wer Josef war oder was mit Josef alles passierte. Man hat gar nicht mehr dran gedacht an Josef. Und dann fing es an, einem dreckig zu gehen. Uns geht es immer dann dreckig und schwierig und problematisch wird alles, wenn wir den Herrn vergessen, unseren Josef vergessen, unseren Jesus vergessen. Josef, so ein Bild auf Jesus, der verkauft, verraten wurde, der uns retten sollte und vor der Hungersnot bewahren sollte. Wenn man den vergisst, geht es dreckig. Wenn du unter der Führung Gottes bist, dann steht dir immer das ganze Land offen. Egal, du kannst nach links gehen oder nach rechts gehen, klappt's überall. Also wenn du unter der Führung Gottes bist, dann hast du überall Vorteile. Also egal, selbst wenn du in der Wüste bist, bist gesegnet, wenn du die Führung Gottes hast. Selbst wenn du krank bist, geht es dir trotzdem gut. Du schaffst es mit Gottes Hilfe. Selbst wenn du Mangel hast, du kannst aus wenig viel machen. Wenn du die Führung hast, die Führung ist ausschlaggebend, dass du die Führung hast. Und wir wollen heute auch ein bisschen über die Führung sprechen. Wie kann Gott mich segnen? Wie kann ich zu der Fülle Gottes kommen, dass ich alles habe, was ich brauche? Denn Jesus fragt seine Jünger, die waren ja in seiner Nachfolge, habt ihr je Mangel gehabt? Die waren in der Führung Jesu. Und er hat manchmal ja keinen Kuchen für sie gehabt und keine besondere Leckerbissen. Habt ihr je Mangel gehabt? Nein, Herr, wir haben immer was gehabt, auch wenn sie die Ehren ausgerauft haben, wenn sie nur 5 Brote mal hatten, aber sie haben keinen Mangel gehabt. Der Herr war immer ein guter Versorger für sie. Und Gott will unser Versorger sein. Aber wir brauchen dazu die Führung Gottes. Der Herr ist mein Hirte, steht's im Psalm. Und mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr nicht mein Hirte ist, dann habe ich nur noch dürres Zeug, trockenes Zeug zu fressen. Dann habe ich eigentlich gar nichts. Kann ich nur Rinde nagen. Ja, dann muss ich gucken, wo kriege ich was, wo finde ich was. Da habe ich nur Sand und Steine und Anfechtungen. Dann versuche ich mit Gewalt Steine zu Brot zu machen. Aber wenn der Herr mein Hirte ist, er führt mich zum frischen Wasser, auf eine grüne Weide, versorgt mich bestens. So, es ist so wichtig im Leben, die Führung Gottes zu haben. Wenn du die Fülle haben willst, such zuerst einmal die Führung. Herr, führ mich zu den richtigen Leuten. Führ mich in die richtige Arbeit. Führ mich in die richtige Gemeinde. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Die Gemeinschaft ist auch wichtig. Mit wem du zusammenkommst, zusammen bist, werde ich motiviert. Wirst du überhaupt motiviert? So viele Menschen werden gar nicht motiviert groß. Die werden angepredigt. Da werden sie irgendwo begeistert für irgendetwas, aber sie werden nicht motiviert. Vertrau dem Herrn, folg dem Herrn, lass dich von Gott führen, lass dich vom Geist Gottes was sagen. Deswegen ist immer da, wenn wir also unter der Führung sind. Man wusste nichts mehr von Josef, und als man nichts mehr von Josef in Ägypten wusste, da sind sie zu Sklaven geworden, mussten schwer schuften, mussten sich auf sich selbst verlassen, für sich selber sorgen, und dann schrien sie zum Herrn. Und dann vergingen trotzdem noch 80 Jahre, bis der Retter kam, Moses. Der musste noch aufwachsen, geboren werden. Dann wurde ihnen nicht einmal Stroh gegeben. Also als sie den Herrn vergessen haben, und die kannten den Herrn nicht. Denn wenn ich den Moses angucke, ja, wer bist du? Wie heißt du? Die wussten nicht einmal mehr, wie Gott heißt. Das sind aber Abrahams Kinder oder Gottes Kinder, voll Gottes. Und die wussten nicht einmal, wie der Herr heißt. Wer bist du? Wie soll ich sagen, wer hat mich gesandt? Also selbst der Moses, der Frömmste, der Heiland, der Retter einmal sein sollte, nicht einmal der wusste, wie Gott heißt. Was willst du denn von dem anderen Fußvolk, von den anderen Israeliten? So, und die Verarmten. Also wenn du nicht mehr die Führung Gottes in deinem Leben hast, verarmst du. Es geht dann bergab, Stück für Stück, schrittweise. Und die Frage ist, habe ich noch die Führung in meinem Leben? Ist noch mein Josef am Leben? Existierte noch mein Jesus, mein Herr, mein König? Lebt Gott noch in mir? Habe ich noch den Glauben an ihm? Habe ich noch die Hoffnung? Weiß ich, dass Gott die Kontrolle über alles hat, dass Gott das letzte Wort hat? Wenn ich das nicht weiß, dann geht's bei mir ganz schnell bergab. Wenn die Salbung nicht mehr da ist, dann häufen sich die Probleme. Wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist, dann wird man jeden Tag mehr und mehr abhängiger, süchtiger, suchender, fragender. Wie geht's weiter? Was machen wir? Was soll ich tun? Dann fragen wir, was ist der Wille Gottes? Dann fragen wir Hinz und Kunz und Müller und Meier. Kannst du nicht den Herrn fragen, was sollen wir tun? Wie sollten wir uns weitergehen? Wir brauchen Führung, Salbung. Als Gott wieder bei ihnen war und mit ihnen war, als die Gegenwart Gottes wieder zu den Israeliten kam, als wieder jemand kam, der wusste, wie Gott heißt, ich bin der daseinende Gott, ich bin der permanent existierende Gott, der schon immer da war, der alte, uralte Gott von anno dazumal, der so viele Wunder und Zeichen gewirkt hat, derselbe Gott ist noch da, der hat mich geschickt. Als Gott wieder greifbar wurde, dann konnten sie selbst in der Wüste wunderbar überleben. Selbst in der Wüste brauchen sie nicht das Land Gosen, die Kanäle und die fruchtbare Gegend. Nein, sogar in der Wüste waren sie wunderbar versorgt vom Felsen, Wasser aus dem Felsen. Manna kam jeden Tag und dann kamen Wachteln ab und zu mal vorbei. Sie haben keinen Mangel gehabt. Ist der Herr mein Hirte, dann kann ich sogar in der Wüste wunderbar leben. Wunderbar leben. Die sind nicht krank geworden, muss es vorstellen, in der Wüste. In der Wüste, als sie wieder die Gegenwart Gottes hatten und dieses Gottesbewusstsein hatten, denn mit dem Gottesbewusstsein steht und fällt Mangel oder Armut. Also, wenn Gott da ist, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Dann, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Nicht mal die Schuhe haben sie durchgelaufen. Und in der Wüste, du laufst schnell die Schuhe durch. Also, liebe Zeit, das sind Steine, scharfe Steine. In der Wüste, da wo die Kinder Israel marschiert sind, das ist also eine gefährliche Wüste. Nicht mal ihre Kleider wurden abgetragen. Da war kein Kranker, kein Gebrechlicher, da verhungerte niemand. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, ist die Fülle da. Und zwar, die Fülle wirkt sich dann oft so, dass du die Klamotten gar nicht abtragen kannst. Die sind immer up to date. Du hast gute Kleider. Wenn du mit Kind Gottes bist, kaufst du gute Kleider. Starke, gute Schuhe. Kaufst nicht da so billige Schuhe da irgendwo beim Trödler. Nein, du kaufst gute Schuhe, und hast vielleicht nur ein Paar. Aber du hast ein Paar. Und du sollst nicht mehr haben. Die Bibel sagt, du musst nicht zu viel haben. Manche Leute, die haben ganze Schränke voll von Schuhen und Klamotten und wissen gar nicht wohin. Du kannst sowieso nur ein Paar tragen. Jesus sagt, nehmt nicht mehr mit. Es wird für euch gesorgt. Wenn Gott für dich sorgt, dann bist du sogar mit ein paar Schuhen besser versorgt als mit dem ganzen Laden, Schuhladen. So. Als Gott wieder gegenwärtig war, die Feinde konnten gegen sie nichts ausrichten, die waren machtlos, dann wollte dieser Balak und der Bileam, die beiden wollten doch verfluchen, die Israeliten konnten nicht. Die konnten schimpfen, so viel sie wollten, sie konnten wüten, so viel sie wollten, sie konnten opfern da ihren Göttern, aber ist nichts passiert. Du siehst also, du musst nichts befürchten, wenn Gott mit dir ist, kannst du furchtlos leben und das ist, was schon viel Geld spart. Da brauchst du nicht mehr rückversichern, deine Rückversicherung ist der Herr. Der Herr ist deine Sicherheit. So, erlebe die Fülle. Und Gott will für deine Fülle sorgen in deinem Leben. Aber es ist wichtig, dass du den Herrn zuerst mal an erster Stelle hast in deinem Leben. Niemand konnte sie verfluchen. Sie konnten so viel Übles reden über sie, wie sie wollten. Sie konnten sie nicht fertig machen. Weißt du, und so viele Leute werden oft fertig gemacht durch Geschwätz von Kollegen, Nachbarn, Geschwistern, Freunden und so weiter. Da vergeht ihnen schon die Freude am Leben. Aber wenn du glücklich in Gott bist, gelassen in Gott bist, jeden Tag dich mit Gott amüsierst, darf ich das vielleicht so sagen? Habe Lust an dem Herrn. Habe deine Lust an dem Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, du bist dann glücklich, wenn du dich an Gott amüsierst oder mit Gott amüsierst. Mit Gott Spaß machen. Mit Gott sich unterhalten. Mit Gott plaudern. Mit Gott Gemeinschaft zu haben. Habe deine Lust an dem Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Er wird deine Wünsche von den Augen dir ablesen. Du wirst doch gar nicht sagen, Herr, ich wünsche mir jetzt heute das und das. Nein, die wird zufallen, so wie ich gelesen habe. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes, dann fällt dir automatisch zu. Dann kommt der richtige Mann und die richtige Frau vorbei und sagt, guck mal, können wir nicht heiraten? Dann bekommst du ein Wohnungsangebot, dann sagst du, ich muss jetzt die Wohnung aufgeben, jetzt habe ich eine ganz tolle Wohnung für dich, möchtest du da nicht einziehen, die ist schon möbliert, kann sofort alles übernehmen, lass doch die alten Klamotten oder alte Möbel zu Hause. Du wirst überrascht werden. Es fällt dir zu. Es fällt dir zu. Oder dann sagt jemand, du, ich muss das Auto verkaufen, weil ich habe ja was Besseres gefunden, ich habe im Lotto gewonnen, jetzt kaufe ich mal was anderes, aber jetzt kannst du das, mein Auto, haben. Es fällt dir zu und du hast gerade gebeten. Weißt du, wenn du richtig zu Gott stehst, dann äußerst du nur so, es wäre schön, dass ich das auch hätte. So, du wünschst dir, du betest ja gar nicht mal. Kinder Gottes müssen nicht ständig auf die Knie rutschen und plärren und schreien und beten. Der Herr sagt, habe deine Lust an dem Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du hast nicht einmal ausgesprochen, dein Herz hat sich gewünscht. Dein Herz hat sich nur gewünscht. Du, ich hätte gerne das und das. Wäre so schön, wenn ich das und das hätte. Und dann gehst du vorbei und siehst im Schaufenster Sonderangebot zu herabgesetzten Preisen für ein Apfel und Ei. Und das hast du schon immer gewünscht. Weißt du, das ist auch die Führung Gottes. Wenn du den Herrn auf deiner Seite hast, du wirst immer auf die Sonderangebote kommen. Und die sind nicht immer so schlecht, die Sonderangebote. Das hat Gott speziell für dich runtergesetzt. Mir ist mal passiert, also ich wollte etwas kaufen und ich bezahle nur noch 10 Euro. Habe ich gesagt, aber da stehen 20 Euro in der Dings. Und dann haben sie eingescannt. Nein, sie kriegen das für 10 Euro und noch was. Ein paar 10 Euro und 20 oder 30. Aber eigentlich im Regal war es für über 20 Euro die Sache ausgezeichnet. Weißt du, plötzlich sogar die Chips stimmen nicht mehr. Und plötzlich sagen, ja, das tut mir leid, aber das ist vielleicht eine alte Ware von früher. Jetzt kommt neue Ware oder der Junge hat es nicht richtig eingegeben. Weißt du, dann arbeitet die Umgebung, das Umfeld arbeitet für dich, wenn du deine Lust am Herrn hast. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wirst du merken, was alles so passiert. So, die Kinder Israel, als sie mit dem Herrn so unterwegs waren, da wussten nicht, was Schwierigkeiten sind. Schwierigkeiten? Wie bitte? Was ist das? Was heißt Schwierigkeiten? Die haben nicht gewusst, was Schwierigkeiten sind. Wenn sie irgendein Problem hatten, sie mussten nur schnell zum Herrn rufen, in die Stiftshütte gehen, dem Herrn was sagen oder ein Opfer bringen und es ist schon perfekt gewesen. Es war also, wenn ich das Leben der Kinder Israel, die 40 Jahre in der Wüste anschaue, obwohl sie nicht gut waren, obwohl sie nicht brav waren, aber Gott war da. Gott war ihnen gnädig, lebten sie wie im Urlaub, wie im Schlaraffenland. Also diese 40 Jahre Wüstenwanderung war wie ein Leben im Schlaraffenland, weil Gott da war. Und wenn du mit Gott lebst, lebst du wie im Urlaub. Ich sage dir nicht zu viel. Du wirst so überrascht sein, es läuft, es passiert, es geschieht, es begab sich, es begibt sich so, da begibt sich so plötzlich alles. Plötzlich kommt jemand und sagt, du, ich möchte dir helfen, ich habe Lust, ich möchte was Gutes tun. Und da wird dir plötzlich geholfen. Von einer Seite, wo du nie und nimmer gedacht hast. So, du lebst wie in Urlaub und kannst das Leben genießen, kannst dich mit deiner Familie unterhalten, kannst mit den Kindern spielen. Muss das Leben der Kinder Israel in der Wüste unter der Gegenwart Gottes, unter der Wolkensäule und der Feuersäule, das ist wie eine Klimaanlage gewesen, nachts wurde gewärmt und tagsüber wurde gekühlt und dass die Sonne nicht sticht, da hat auch niemand Sonnenstich bekommen. Sie konnten das Leben genießen, sie konnten mit ihren Kindern spielen, mit ihren Frauen und Männern und so weiter, sie unterhalten, sie konnten tolle Gemeinschaft haben, die haben vielleicht gewürfelt und so weiter. Was haben sie die ganze Zeit gemacht? Morgens haben sie die Männer Brötchen geholt, also Männer, und dann haben sie einfach den ganzen Tag wunderbar zusammen miteinander verbracht. 40 Jahre. Muss vorstellen. Fantastisches Leben. Hab du mal 40 Jahre Urlaub. Du kriegst nicht mal 4 Wochen zusammen. Und dann bist du da hinkommst zum Urlaub, da bist du schon gestresst. Die ganze Autolawine, 100 Kilometer Stau und dann heimwärts wieder, da brauchst du wieder Urlaub vom Urlaub. Aber die hatten Nahrung für jeden Tag. Sie wurden just in time versorgt. Sie mussten sich nur richtig lagern, richtig auf den Herrn hören. Und genau das ist es. Sie mussten immer mit der Wolkensäule sich bewegen, wie der Herr sich bewegte. Wenn sie nicht mit Gott mitgingen, ja, da war kein Manna da. Da waren nur giftige Schlangen dann nachher da. Da war heiß oder kalt, je nachdem. Sie mussten nur mit dem Herrn mitgehen. Und Geschwister, und genau das ist, wie komme ich zu der Fülle? Wie komme ich zum Wohlstand? Wie komme ich zum gesegneten Leben? Wie werde ich gesegnet? Ich muss mit dem Herrn Schritt halten. Im Gleichschritt mit Gott gehen. Sie hatten mehr als genug. Weißt du, sie hätten nur ruhig anderen abgeben können, aber da war niemand, der was wollte. Sie waren so gesegnet. Alle ihre Wünsche und Bedürfnisse waren erfüllt. Sie lebten ein Leben im Überfluss, weil Gott ihr Herr war, weil Gott ihr Versorger war, weil Gott ihr Führer war. Gott will auch dich aus deinem Jammerleben und Elendleben herausführen und so weiter, in ein Land, in ein gutes Land. Weißt du, und solange du die Führung Gottes hast, lebst du ein wunderbares Leben. Aber sobald du die Führung verlierst, hast du keinen Frieden mehr drin, ist der Überfluss vorbei, deine Träume platzen nacheinander, kannst sie nicht mehr verwirklichen. Und der Schlüssel ist hier, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Geschwister, und ich habe festgestellt, wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, dann ist es egal, was da nachher kommt, es wird immer gut werden. Der Herr sorgt dann dafür selbst. Wenn du für sein Reich sorgst, sorgt er für dein Imperium, für deine Sache, für deine Arbeit. Also frag dich, wo ist das Reich Gottes? Das ist sehr wichtig. Nicht da, wo Superstars sind und wo Pastor Matutis ist oder was weiß ich, Bruder sowieso und Schwester sowieso. Reich Gottes ist da, wo Jesus gegenwärtig ist. Das ist Reich Gottes. Wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln. Nicht, wo irgendein besonderer Mensch da ist oder besondere Gemeinde oder besondere Kirche oder besonderer Bau da ist. Wo 2 oder 3 sich in Jesu Namen versammeln. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und frag, wo ist das Reich Gottes? Wo ist das Reich Gottes heute? Wo wäre jetzt? Und schau zu, dass du in das Reich Gottes kommst. Dass du drin bist. Und weißt du, was das Reich Gottes ist? Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist gar nicht draußen, in keinem Gebäude. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, in dir, in mir. Also du musst das Reich Gottes mitbringen, sonst hast du es nicht. So, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du musst ein Bürger dieses Reiches werden. Und dir geht's nur gut, wenn du im Reich Gottes bist und ein Bürger des Reiches Gottes bist. Und woanders, da ist nur Jammer, Klagen, Kummer, Sorgen, Ängste, Pannen, Pleiten, Pech. So viele Menschen haben Pech und Schwierigkeiten, nur Ängste, Zweifel, Selbstzweifel sogar, weil das Reich Gottes ist inwendig in uns. Wenn das Reich Gottes in dir ist, dann verzweifelst du nicht. Dann weißt du, mit Gott komme ich schon irgendwie durch. Der Herr wird mir helfen. Der Herr hat mir versprochen, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also du hast eine Glaubensgewissheit von wegen Selbstzweifel. Und Selbstverzweiflung. Nein, du zermürbst nicht, lässt dich nicht zermürben. Du weißt, Gott ist mit mir und ist Gott für uns. Wer kann gegen mich sein? Was für Problem? Halte dich also nicht außerhalb vom Reich Gottes auf. Das ist nicht gut für dich. Sei immer unter der Wolkensäule, unter der Gegenwart Gottes und in der Führung Gottes. Immer da, wo der Herr ist. Das ist nicht gut für deinen Körper, wenn du nicht im Reich Gottes bist. Du plötzlich hast du Schmerzen. Ist nicht gut für deinen Geist, verstehst wieder nichts mehr und blickst nicht mehr durch. Ist nicht gut für deine Seele, denn in der Bibel heißt, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Also, wie komme ich zu der Fülle? So viele Menschen sind nicht ausgeglichen. So viele Menschen sind nicht zufrieden mit sich selbst. Sie können nicht gelassen sein. Im Reich Gottes ist man gelassen, ist man 40 Jahre im Urlaub unter dem Herrn. Also, man sitzt sich und sagt, na ja, komm, lass die machen. Lass die sich aufregen. Lass sie sich aufhängen, lass sie machen, was sie wollen. Weißt du, du regst dich nicht über Kleinigkeiten auf, wenn du im Reich Gottes bist. Im Reich Gottes geht es nach ganz anderer Dimension. Da haben die 2 da Händel. Ach, Das ist das Altweiber-Geschichte oder Geschwätz oder so weiter. Weißt du, da schaut man nicht mehr auf Kleinigkeiten. Nein, ihr habt ja keins, aber ihr könnt auch kriegen. Der Teufel sorgt schon dafür. Nein, weißt du, da beschäftigt man sich nicht mit bürgerlichem Kleinkram. Was nimmt man mit? Was packen wir ein? Weißt du, was haben die alles gehabt in der Wüste? Sie haben auch viel eingepackt, aber nach kurzer Zeit haben sie die ganzen Viecher aufgebraucht. Eineinhalb Monat, da war alles, was sie hatten, verbraucht. Sie hatten kein Fleisch mehr, die Israeliten, nach eineinhalb Monaten. Und am zweiten Monat, da schrien sie zum Herrn, wir möchten Fleisch haben, Fleisch, nicht nur Manna. Brot war alle, nach kurzer Zeit, nach drei Tagen haben sie das Brot verbraucht und das Wasser. Aber Fleisch, die hatten noch die Lämmer und so weiter, alles geschlachtet, nichts mehr da. Und dann schrien sie zum Herrn und Gott schickte Wachteln vorbei. Weißt du, wir können dann mit Gott reden, wenn Gott da ist. Aber wenn Gott weit weg ist, da musst du sagen, wo ist das Telefon? Und wo ist das Telefonbuch? Wie kann ich mit Gott telefonieren? Wo ist die nächste Gebetsversammlung? Die Führung Gottes und die Kommunikation Gottes, der Umgang mit dem Herrn ist so wichtig. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ist das Reich Gottes hier? So, wenn das Reich Gottes da ist, dann hast du Zukunft, dann hast du Hoffnung, dann kannst du dich entwickeln, dann kann Gott zu dir reden, kann Gott dich motivieren. Die sind geistlich gewachsen in der Wüste. Während sie dann das Körperliche, das Materielle einfach stehen gelassen haben, das gar nicht so wichtig war, dafür hat Gott gesorgt, für das Materielle, für das Sichtbare. Gott hat für das Geistliche auch ihnen gesorgt, dass sie dann lernen, dass sie das Gesetz bekommen, dass sie Offenbarungen bekommen, dass sie reich in Gott werden, dass ihren Seelen gut geht. Deine Seele soll sehr gut gehen. Und dann beginnt die Fülle zu tropfen. Stück für Stück, da läuft was rüber. Manche Leute, die versuchen da fromme religiöse Klimmzüge zu machen, jetzt strengen wir an zu beten. Nein, lebe kontinuierlich in der Gegenwart Gottes, Tag für Tag, Stunde für Stunde, und du wirst Wunder Gottes erleben. Nicht jetzt. Jetzt kommt Evangelist sowieso, ein ganz besonderer, begnadigter Mann Gottes. Den müsst ihr hören. Ja. Und dann bist du da, außer Späßen nichts gewesen. Gehst wieder so zurück. Ich habe in Süddeutschland eine ganz dumme Frau gehabt, zwei waren es. Bei uns in Deutschland gibt's keine Erweckung. Und dann sind sie zu der Katrin Kuhlmann nach Amerika gefahren. Hab ich gesagt, also Horst, wenn ihr dort hinfahrt, lernt wenigstens Englisch. Die haben nicht einmal Englisch gelernt. Sind hingekommen, falsch gelandet. Also so viel durcheinander kamen zurück. Die wollten Gott erleben und gedacht, dort ist Erweckung. Nein, Erweckung ist da, wenn du aufwachst. Wenn du aufwachst. Wenn dein Inneres aufwacht, da ist Erweckung da. Also in deinem Leben fängt das Wunder Gottes an. Wenn die Führung Gottes in deinem Leben ist, dann wachst du plötzlich auf und realisierst deine Träume. Beginnst Gott ernst zu nehmen und Gott fängt an zu wirken über dich. Du outest dich plötzlich. Das, was innen drin ist, kommt raus. Fürs voll Geistes, voller Leben, voller Kraft, voller Dynamik. Und das ist, wie das Leben im Überfluss beginnt. Zuerst ist es die geistliche Fülle ausschlaggebend. Werdet voll Heiligen Geistes. Und dann, wenn du voll Heiligen Geistes bist, natürlich, du wirst nicht den ganzen Tag in Zungen beten und die Hände so hoch halten, die werden dich schon irgendwann mal müde und wirst du schlapp. Aber du wirst so mit Gott verbunden, immer standby, immer eingeschaltet. Und Gott kann in jedem Moment reden und du kannst ihn in jedem Moment hören. Wenn keine Führung Gottes da ist, da fangen die Enttäuschungen an. Da wirst du verbittert, da wirst du sauer, da kriegst du Rheumatismus und was weiß ich, Gicht. Da zerbrechen deine Hoffnungen. Weißt du, wenn du nicht voller Heiligen Geistes bist, bist nicht ausgeglichen, ausgewogen, ist so wichtig, voll zu sein, ausgewogen, nicht einseitig. Einseitig fromm oder einseitig weltlich. Ausgewogen, so richtig schön ausbalanciert. Wenn du keine Führung Gottes mehr in deinem Leben hast, dann hören die Siege auf, erlebst keine Gebetserhörung mehr. Wie lange ist es her, dass du eine Gebetserhörung erlebt hast? Letzte Woche? Letztes Jahr? Vor 10 Jahren? Wann hast du zum letzten Mal ein Wunder Gottes erfahren, wo du gebeten hast und gesagt, Herr, ich weiß nicht weiter, aber jetzt plötzlich hat der Herr eingegriffen. Weißt du, Gott will dich so führen, dass es über Bitten und Verstehen dein Leben abläuft. Du kannst es gar nicht vorstellen. Aber bei den meisten Christen heutzutage, wenn ich sie angucke, ist, als wenn Gott gestorben wäre und sie in den Stich gelassen hätte. Und sie reden über Gott. Bei Martin Luther ist mal eine interessante Geschichte passiert. Der ist ganz niedergeschlagen und ist ganz traurig und einfach, ja, kein Durchblick mehr. Und dann sagt seine liebe Frau und sagt, Martinus, hast du gehört? Gott ist gestorben. Sagte, was? Man kann die Bibel übersetzen, die Bibel bearbeiten und Wort Gottes, ja, mit dem Wort Gottes sich beschäftigen. Und man kann so durchs Leben laufen und sich so benehmen, als wenn der liebe Gott gestorben wäre. Aber vielleicht brauchst du auch so eine Frau oder Mann, der dich sagt, du, hör mal, du benimmst dich, als wenn der liebe Gott gestorben wäre. Du hast das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in deinem Leben verloren, durch was auch immer. Das Gebeten ist nicht passiert, das nochmals Gebet ist auch nicht passiert, und nochmals Gebet ist nicht passiert. Und das zermürbt. Also ich habe aufgehört, viel zu beten. Bitte verstehe mich richtig. Ich bete nicht wie die Heiden. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Ja, Herr, du weißt es ja. Du kennst doch meine Situation. Der Herr weiß, was wir für ein Gebilde sind. Der kennt uns schon von Ferne. Noch ehe sie rufen, sagt er, will ich antworten. Wir müssen nicht wie Bettler zu Gott kommen. Wir müssen zu Gott kommen wie Beter, nicht wie Bettler. Bettler, die betteln und sagen, lieber Heiland, bitte, 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 eine gute Gabe. Wir brauchen keine guten Gaben. Wir brauchen Gott. Und nicht gute Gaben oder irgendetwas. Weißt du, wir sollten aufhören zu betteln, wir sollen anfangen zu beten. Und Leute, die beten, die betteln nicht. Die preisen Gott, die reden vom Herrn, die reden nicht über ihre Probleme. Nach solchem allem trachten die Heiden. Die Heiden kommen, ja Gott, mein Auto springt nicht an, kannst nicht irgendwie was machen? Weißt du, dann würde der liebe Gott sagen, geh und kauf dir eine Batterie. Und er wird schon gehen. Schalt doch deinen Kopf ein, mach was. Aber weißt du, wir sind manchmal zu faul, selber was zu tun, und dann möchten wir den lieben Gott bitten. Wie kriege ich die Fülle? Weißt du, wenn der Herr Herr ist in unserem Leben, wenn er in unserem Leben thront, dann ist der Himmel offen und die Engel Gottes gehen rauf und runter. Ist er aber nicht in unserem Leben, dann ist der Himmel verschlossen. Wenn Gott uns nichts mehr zu sagen hat und wir hören ihn nicht mehr, dann herrscht bei uns Chaos, liebe Leute. Wenn Gott zu uns nicht mehr spricht, dann ist ein Durcheinander, da lebt jeder, wie er will, oder rennt in der Richtung oder jene Richtung. Wir müssen anfangen, uns absolut nur auf Gott zu verlassen und nicht auf Menschen. Ich habe gestern, manchmal lese ich die Bibel und mir selber wird was groß und klar. Und Jeremia 17, wo es heißt, verflucht ist jeder Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und so viele Menschen leben unterm Fluch und wissen es nicht einmal. Die sind verflucht. Weil sie sich auf Herrn Doktor verlassen, Herrn Professor sich verlassen oder auf den Pastor sich verlassen, auf den Seelsorger sich verlassen. Verflucht ist jedermann, der sich auf Menschen verlässt. Wir sollten, und gesegnet ist der, wenn er sich auf den Herrn verlässt. Also du kannst Segen und Fluch haben. Entweder du verlässt dich auf den Herrn oder du verlässt dich auf Menschen. Und so viele Menschen verlassen sich auf Menschen und Gott zieht sich zurück. Also wenn du den haben willst, geh, halt dich an dem. Wenn der dir helfen kann, bitte. Dann wirst du plötzlich dir selbst überlassen. Und aus deinem Leben kommt nichts Gescheites raus. Menschen sind kein Ersatz für Gott. Sind kein Ersatz für Gott. Wir sollten also zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und Reich Gottes ist nicht einmal Gemeinde, Geschwister. Weißt du, viele Menschen denken, der hat die Gemeinde, jetzt kommt Jesus, dann kommt die Gemeinde und so weiter. Nein, Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Reich Gottes ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das Gesetz Gottes in unserem Leben. Der Geist Gottes in meinem Leben. Jesus in meinem Leben. Das ist Reich Gottes, nicht Gemeinde. Gemeinde ist nur Verein oder Gruppe oder und so weiter. Das kommt auch mal irgendwo dazu. Der hat Jesus in sich und ich habe Jesus in mir und du hast Jesus in dir. So, wir sind dann Gemeinde. Aber Reich Gottes ist mehr als Gemeinde. Trachte zuerst einmal, dass Jesus Herr in deinem Leben ist. Dass er das Kommando hat. Dass er das Sagen in deinem Leben hat. Und dann wird alles zufallen. Also Menschen sind kein Ersatz für Gott. Wer sich auf Menschenmeinungen und Ansichten baut, der baut auf Sand. Oder Organisationen, der baut auf Sand. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Aber das ist total was anderes. Von Menschen, die Jesus in ihrem Leben haben. Und weißt du, dann erhitzt man sich gegenseitig. Du hast Jesus in dir, ich habe Jesus in dir. Und wir schaukeln uns hoch. Jeder will mehr von Jesus haben. Das ist, wie man nach dem Reich Gottes trachtet. Also, dass wir einander anfeuern und reizen, nicht zum Bösen, sondern reizen zum Guten, mehr von Jesus, mehr von der ersten Liebe. Ich will Jesus besser lieben, wie die oder der Jesus liebt, dass wir mal eifrig oder eifern in der Liebe zu Gott. Menschen können nicht die Gemeinde bauen. Nur Jesus kann die Gemeinde bauen. Und zwar mit Menschen, die Jesus im Herzen haben, den Heiligen Geist im Herzen haben. Und Gemeinde muss nach dem Strickmuster Gottes und des Heiligen Geistes gebaut werden. Wer ohne Gott etwas organisiert, der endet früher oder später im Wirrwarr, im Chaos. Oder ich denke nur, die wollten sich da irgendwann mal in der alten Geschichte da den Turm bauen bis zu dem Himmel. Sie wollten was Großes für Gott machen. Reich Gottes ist nicht was Großes für Gott machen oder groß zu Gott hinzukommen. Wir schaffen das mit uns. Nein, mit unserer Macht sind wir gar bald verloren. Wir müssen also Gott wirken lassen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und weißt du, was dann kam? Babylon. Die Leute haben sich einander nicht mehr verstanden. Und warum so viele Missverständnisse da sind und manche sogar sich selbst nicht einmal mehr verstehen, ist, weil sie auf Menschen sich verlassen haben und nicht auf Gott. Wenn Gott in unserem Leben was zu sagen hat, dann werden wir nicht auf Menschen schauen. Wir werden, so wie Abraham, Gott folgen und Gott wird uns segnen und wir werden ein Segen sein. Gott will deine Lehre ausfüllen und nur Gott kann deine Lehre ausfüllen, seine Gegenwart. In Psalm 16, Vers 11 heißt es, in der Gegenwart Gottes ist die Fülle. In der Gegenwart Gottes ist die Fülle. Was dir fehlt, ist die Gegenwart Gottes. Wie kriege ich sie? Gut, dass du fragst. Die Gegenwart Gottes ist ausschlaggebend. Wenn Gott gegenwärtig ist, ist der Herr hier, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann ist keiner krank, dann ist keiner arm, dann ist keiner schwach, dann ist keiner müde. Da funktioniert das alles. Und es war kein Kranker und Gebrechlicher, kein Schwächling unter ihnen, weil Gott gegenwärtig war. Psalm 16, 11, in der Gegenwart Gottes ist Fülle, ist Leben, ist Wohlstand. Ist der Himmel offen und wenn der Himmel offen ist, da fließt es immer. Weißt du, der Himmel, da ist Überfluss an allem. Wenn Gott dein Leben anerkennt, hast du die Fülle. Wenn Gott dein Leben anerkennt, wenn Gott deinem Leben zustimmt, wenn Gott mit dir und mit mir einverstanden ist, dann haben wir die Fülle. Dann ist der Segen auf unserer Seite, da musst du gar nicht bitten, Gott segne mich, dann bist du gesegnet, automatisch. Weißt du, da kann niemand was gegen dich ausrichten, wenn Gott mit dir ist. Da beißen sich alle die Zähne aus, die dich fressen möchten. So, in der Gegenwart Gottes ist Fülle. Und Gott sagt, ich will dein Vakuum, deine Leere ausfüllen. Er will meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Und das ist nicht Geld und das ist nicht Gesundheit, sondern zuerst mal die Gegenwart Gottes. Aber das ist als Nebeneffekt. In Johannes 10, Vers 10 sagte Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Damit sie Leben haben und das im Überfluss. Also unsere Leere hängt immer mit unserer Beziehung zu Gott ab. Ist viel von Gott da, haben wir viel Zeit für Gott. Nehmen wir uns viel Zeit für Gott, dann haben wir die Fülle. Und wenn du morgens aufstehst und morgens mit dem Herrn anfängst zu reden und zu plaudern und hast deine Lust am Herrn und ich sag dir, der Tag ist gelaufen, du hast die Riesen alle in den Sack gesteckt, du hast sie alle erledigt. Mir wird nichts mangeln, wenn der Herr mein Herr ist. Wenn du etwas ohne Gott tust, ja, du kannst machen, Gott erlaubt es. Du musst ihn nicht unbedingt haben. Er ist nicht so verpicht, dass er dir hilft oder helfen muss. Weißt du, Gott hat noch so vielen anderen zu helfen. Weißt du, er ist nicht angewiesen, dir oder mir zu helfen, aber er möchte. Und wenn ich etwas von mir aus mache, dann muss ich auch nachher, was ich mir einbrocke, auch auslöffeln. Das ist dann nachher mein Problem. Der Herr hat gesagt, du hast das eingebrockt, jetzt mach das. Und das kann manchmal einem sehr teuer zu stehen kommen. Ohne Gott kannst du deine Ideale nicht verwirklichen. Denk drüber nach. Gott will also deine Lehre ausfüllen, was es auch ist. Das Gefäß muss zuerst aber sauber sein, gereinigt sein. Und Gott füllt nur saubere, heilige Gefäße, nur nebenbei. Und weißt du, du möchtest von Gott gefüllt werden. Und so viele Menschen vernachlässigen die Bibel. Wo die Bibel vernachlässigt wird, gibt es keine Fülle. Das ist meine Beobachtung. wo das Wort Gottes vernachlässigt wird, wo das Wort Gottes knapp, wenig ist und wo das Wort Gottes überhaupt nicht zur Geltung kommt, da ist auch die Fülle nicht da. Schau die Leute an, wenn du anguckst, die Leute, sind sie gesegnet oder wie geht's ihnen? Die lesen die Bibel nur ab und zu mal oder vielleicht gar nicht. Christen. Aber die wollen die Fülle haben. Das sind armselige Kerle, weil sie die Bibel nicht lesen. So stark wie du in der Bibel bist, im Wort Gottes gegründet bist, so stark bist du. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und dann stehst du vor lauter harte Brocken, die du nicht knacken kannst. Fang an, das Wort Gottes zu lesen. Weißt du, wenn du das Wort Gottes hast, dann jagst du den Teufel zum Kuckuck. Und sagst, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. So löst du dann deine Probleme. Weißt du, du musst dann nur das Wort Gottes proklamieren. Aber das können die meisten nicht, weil sie die Bibel nicht lesen. Die haben keine Ahnung. Bei den meisten Leuten ist die Bibel verstaubt. Ja, mal nicht in Berlin, in Süddeutschland. Da war ich noch mal eine Oma besucht, eine fromme Schwester im Herrn. Also die Leute haben gesagt, die ist so fromm. Und die haben gesagt, dass wenn ich fromme Leute besuche, ich nehme meine Bibel nicht mit. Denn wenn ich zu Frommen komme, erwarte ich, dass die Frommen auch eine Bibel haben. Und dann sitzt sie da und sagt, Schwester, so, jetzt möchte ich noch ein Bibelwort lesen. Kannst du mir deine Bibel geben? Und dann, wisst ihr, was da passiert ist? Unter ihrem Tisch, da waren diese 8-Uhr-Blätter und 9-Uhr-Blätter und 10-Uhr-Blätter. Und ganz unten war die Bibel. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal Bibel gelesen hat, weil da so viel sich aufeinander geschichtet hat. Eine andere Geschichte, ob es war, das weiß ich nicht, aber da ist auch der Pastor besucht die Leute und dann will er auch sagt, könntest du mir deine Bibel geben? Dann sagt er zum Jungen, bring das Buch, das wir immer lesen. Und weißt du, was da passiert ist? Da kommt der Junge mit Quellekatalog. Das Buch, das wir immer lesen. Weißt du, du musst gucken, was die Leute lesen. Das, was du liest, bestimmt deinen Geist. Das, was du liest, welche Schriften du liest, das bestimmt dein Geist. Deshalb lasse das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Da fängt die Fülle an. Lass das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Und die in Beroia waren edler als die in Achaia, heißt es einmal in der Bibel, also in Griechenland, da unten, weil sie prüften, verhält sich auch so. Weißt du, die Christen sind so arm am Wort Gottes. Und deshalb bedauere manchmal, dass manche so stark im Herrn sein wollen und am Bibelstudium nicht teilnehmen. Ja, ich frage mich manchmal, weißt du, wie wollen sie den Teufel überwinden? Den Teufel kannst du nicht mit deinen Worten oder mit deinen Waffen überwinden. Den Teufel kannst du nur mit dem Wort Gottes überwinden. Und je besser du das Wort Gottes kennst und anwenden kannst, desto stärker und desto schlagkräftiger bist du. Desto mehr Selbstvertrauen hast du, desto mehr riskierst du. Du weißt also, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Also ich möchte euch nur Mut machen, lernet vom Wort Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, der Herr muss uns das sagen, wo es lang geht und was passiert und so weiter. Gott sagt, wenn du meine Worte hörst und tust und so weiter, dann wird dein Friede sein wie ein Strom und dann wird der Segen da sein und dann wird niemand gegen dich was sein. Was war das Geheimnis von Josua? Und Josua Kapitel 1, Vers 8 oder 6, 7 bis 9 kannst lesen, da heißt es, und bewege das Wort Tag und Nacht, denke darüber nach und du wirst in allem, was du tun wirst, Erfolg haben. Das ist, warum so viele Menschen Misserfolg haben, nur Misserfolg. Ob es Gesundheit ist oder geistlich oder finanziell, egal. Fang an, über deine Finanzen das Wort Gottes zu lesen. Was sagt die Bibel zu meinem Geld? Was soll ich mit dem Geld machen? Und du wirst erstaunt sein. Die Bibel ist von Juden geschrieben. Und Juden reden viel vom Geld. Und Jesus steht sogar am Opferkasten irgendwo mal in der Bibel. Und dann sieht er, was die Leute spenden und geben. Und dann sagt er, hört mal her, die Frau hier hat 2 Schärflein gegeben, aber sie hat alles gegeben. Weißt du, die Bibel sagt uns, wie wir geben sollen. Und wie wir mit Geld umgehen sollen. Dass wir Haushalter sein sollen oder kluge Haushalter sein sollen und so weiter. Und wir sollen mit dem ungerechten Mammon Freunde schaffen, denn die werden uns in den Hütten aufnehmen eines Tages, wenn es nötig ist. Und so weiter. Da ist so viel über das Geld in der Bibel gesagt. Glaub mir. Und das musst du nur lesen. Und wenn du das dann richtig verstehst, erlebst du die Versorgung. Dass du keinen Mangel hast. Auch finanziell. Und die meisten Leute, die knacken und sind so eng in den Finanzen. Fang an, Wort Gottes richtig zu beherzigen und lass Gott zu dir reden. Und da steht über den Zehnten, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es steht alles vom Finanz. Zehnten, 10%. Gott ist ein Rechner. Gott rechnet. Und Gott lässt sie auch nicht schenken. Er sagt es ja. Wenn du den Herrn richtig hörst und liest und betrachtest, dann merkst du, wie der Segen Gottes anfängt zu fließen. Es geht nicht, dass du das Geld in der Gemeinde allein trägst. Nein, wie gehe ich mit meinem Geld um? Dass ich haushalte. Dass ich guter Verwalter bin. Und Jesus spricht über gute Verwalter und Haushalter. So, Gott will deine Lehre ausfüllen. Ohne ihn kannst du das gar nicht verwirklichen, aber hör, was er dir sagt. Und er wird dir sagen, wie du mit deinem Geld umgehen solltest. Kauf nicht alles. Oder kauf dir jetzt. Weißt du, es könnte passieren, dass Gott jetzt sagt, kauf jetzt, sorg für einen Vorrat oder was weiß ich alles. Oder jetzt ist günstig, so günstig wirst du nie mehr wiederkriegen. Gott will, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Und damit steht und fällt, also ist der Kluge. Nur ein Kluger kann ein Haus bauen. Ein Dummer wird es nicht schaffen. Gott garantiert uns tägliche Führung, aber wir müssen uns natürlich von ihm führen und leiten lassen und sagen lassen, wo es lang geht, was wir sollen. Gott gibt uns immer das, was wir im Augenblick brauchen. Gott gibt uns nie im Voraus. Gott gibt uns immer in dem Moment, wo du brauchst, just in time. Stell dir mal vor, Gott würde früher geben, vorher geben würde der Teufel uns alles stehlen und fressen, auffressen. Also er gibt uns just in time. Und das ist, wie Gott uns versorgt, immer im Augenblick, immer für den Tag, für heute. Deshalb lehrt er uns zu beten im Vater unser und unser tägliches Brot gib uns täglich. Täglich. Das tägliche Brot, jeden Tag frisch. Wir sollen da nicht großer Vorrat sammeln. Nein, er gibt uns täglich, was es auch immer ist, täglich ein Wort Gottes, täglich ein Segenswort, täglich eine Ermutigung, täglich, ja. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gott gibt jedem Tier, jedem Vogel seine Speise. Er gibt es, aber er bringt nicht ins Nest. Der Vogel muss holen seine Speise. Das Tier muss auf die Jagd gehen und jagen und so weiter. Und so ist auch, Gott gibt uns die Grundnahrung, das Grundwissen, die Grundfähigkeit. Und dann sagt er, und jetzt gebrauche deinen Kopf, mein Lieber. Wozu habe ich den gegeben? Gott gibt uns die Grundnahrung, aber wir müssen kochen. Er kocht nicht für uns. Ich habe noch nicht erlebt, dass Gott für mich kocht. Er gibt mir das Wissen, aber lernen muss ich selber. Entdecken, forschen muss ich selber. Er gibt uns das Wort, sagt, du hast mein Wort, liest mein Wort. Ich möchte Gott erkennen, ich möchte den Herrn erleben. Es ist eine kleine Geschichte, der Augustinus, der fragt nach Gott, sucht Gott und geht da und fragt einen weisen Meister und Lehrer, will da ausfragen, wie finde ich Gott. Und auf der anderen Seite von der Mauer ist ein kleines Mädchen aus der Sonntagsschule und die singt nur, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und dann hört er, und was sagt das Mädchen? Nimm und lies, nimm und lies. Und dann hat er das Reden Gottes verstanden. Ich muss meine Bibel nehmen und ich muss die Bibel anfangen zu lesen. Und so hat er Gott entdeckt. Und so ist ein Prediger geworden. Und so ist ein Kirchenvater geworden. Nimm und lies. Und ja, was soll ich lesen? Ja, fang irgendwo an. Am besten, du fängst bitte Offenbarung an. Also ich bin so ein Mensch. Ich fange immer, wenn ich ein Buch kaufe, ich gucke zuerst hinten. Inhaltsverzeichnis und dann gucke ich, wie die Geschichte ausgeht. Ist das ein Happy End? Und dann gucke ich auch nach vorne. Aber zuerst mal die Offenbarung. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Weißt du, dort ist ein Happy End. Die letzten zwei Kapitel in der Bibel ist ein Happy End. Genau das ist, was wir wollen. Wohlstand, Segen, die Hütte Gottes unter den Menschen, kein Schmerz, kein Schrei, kein Tod, nichts. Fang an von diesen zwei und wie kommt man dahin? Und erst bevor das alles passiert, bevor die letzten zwei Kapitel passieren, bevor Babylon fällt und so weiter, da ist der Antichrist da, das muss alles überwunden werden, du gehst immer weiter zurück und immer weiter und dann kommst du bei den ersten zwei, drei Kapiteln oder vier, fünf, sechs Kapiteln, dann merkst du, überwunden haben sie durch das Blut, überwunden durch das Lamm. Und dann entdeckst du viel mehr und dann gehst du noch weiter und dann sagst du, wie gingst du weiter? Was war das Lamm? Und dann findest du bei den Evangelien und in der Apostelgeschichte und stellst mehr und mehr fest, wie werde ich ein erfülltes Leben bekommen? Wie komme ich zu dieser Fülle? Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Da ist ein Weg vorher. Wir müssen das Ziel zuerst mal kennen. Deshalb, wenn du das Ziel kennst aus der Offenbarung, die letzten paar Kapitel der Offenbarung, vom Sieg, vom Triumph, der Thron Gottes, neues Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Wenn du das Ziel kennst, dann kannst du sagen, wie komme ich jetzt dorthin? Gott gibt uns, was wir brauchen, aber machen müssen wir selber. Studieren müssen wir selber. Nimm und lies. Gott gab uns den Kopf, aber den Kopf musst du gebrauchen und nicht nur ein bisschen mit dem Kopf wackeln. Er gab uns den Mund, du musst sprechen. Sprechen müssen wir selber. Also der liebe Gott wird nicht aus mir sprechen. Ich muss meine Stimmbänder gebrauchen. Gott gab uns Augen, hinschauen muss ich selber. Er gab mir Ohren, hinhören muss ich selber. Er gab uns die Instrumente, aber wir müssen gebrauchen. Er gab uns den Heiligen Geist, aber wir müssen den Raum geben, dem Heiligen Geist. Er gab uns Gaben, die muss ich gebrauchen. Was nützt es meine Gaben, wenn ich sie nicht gebrauche? Also ist es so wichtig, Gott gibt uns, aber ich muss es umsetzen. Er hört Gebete, aber beten muss ich selber. Weißt du, ich habe manchmal gedacht, ja, der weiß doch alles, warum muss ich ihm alles sagen? Er will gebeten werden. Gott macht nichts, ohne dass man ihn bittet. Einfach bitten. Und wenn du dann gebeten hast, dann danke. Und wisse, wie man betet. Man muss also, weißt du, schon zum Herrn richtig kommen. Nicht als Bettler, sondern als Dankender. Als Dankender. Alles, was wir brauchen, ist uns gegeben worden, geschenkt worden. Wir sind also die Empfänger. Wir müssen lernen, wie empfange ich jetzt die Segnungen Gottes? Wie komme ich zu dieser Fülle? Wie kriege ich Leben? Wie kriege ich das? Wie kriege ich jenes? Wie komme ich zu etwas? Du musst es finden. Also du hast das Ziel, was da versprochen worden ist. Du hast die Verheißung, das weißt du vom Wort Gottes. Und ich will dich segnen, ich will dich mehren. Du sollst viel werden, du sollst alles haben. Du sollst sogar anderen leihen. Lies mal, was Gott alles sagt zum Volk Gottes. Du sollst nicht leihen, du sollst nicht dich verschulden. Aber wie kommt man dazu? Gott gibt, aber nehmen müssen wir. Er schenkt, aber das Geschenk muss ich selber auspacken. Und Gott hat uns Jesus geschenkt, Nummer eins. Und in dieser Gabe Jesus, Jesus ist auch ein Charisma, Jesus ist eine Gabe, und da ist alles drin. Jesus kommt ganz besonders zu Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens leben. Und jetzt musst du anfangen, Jesus auszupacken. In Windeln wird er ihr gewickelt finden, heißt es ja in der Weihnachtsevangelium. Ja, jetzt musst du zu ihm kommen und ihn einfach auspacken. Jesus, du kannst mit mir mitfühlen. Jesus, der große hohe Priester, du solltest den Hebräerbrief, diese Lektionen dir besorgen. Weißt du, Jesus, der große hohe Priester, der mit uns mitfühlen kann, mit unseren Schwachheiten mitfühlen kann. Fang an, Jesus auszupacken. Weißt du, er kommt auf die Menschen zu, die nichts haben, nichts sind, nichts können. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die ungeliebt sind, die verachtet sind. Zu denen kommt Jesus. Und jetzt musst du ihn entdecken. Auf die niemand hört, die niemand wichtig nimmt, die verloren sind. Er kam, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und der Herr wartet jetzt auf dich. Gott füllt deine Leere. Epheser Kapitel 1, Vers 4 und 5. Da heißt es, seh doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es auch wirklich. Amen. Epheser. Und dann, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So betet man in der Bibel. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Er wollte für uns sich selbst haben, sein eigenes Herz und so weiter. Und vorausbestimmt für die Ewigkeit, dass wir seine Kinder sind. Oder schon von der Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Und dann kannst du danken, Gott, du hast mich erwählt, mich hast noch gar nicht gegeben. Wenn du dieses Gottesbewusstsein plötzlich über dein Leben bekommst, ich bin von Gott gewollt, dann beginnt schon eine Lawine zu rollen. Gott beschenkt uns mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Optimismus. Geschwister, Menschen, die wirklich anständig an Gott glauben, richtig an Gott glauben, die sind optimistisch, nicht pessimistisch, optimistisch. Die sind voller Seligkeit. Hast du schon selige Menschen gesehen? Die muss man nicht selig sprechen, die sind selig. Die sind selig, die sind wie verklärt, wie im Rausch, wie auf einem Trip. Menschen, die selig sind, selig in Jesus, seliges Wissen, Jesus ist mein. So singt Fanny Crosby. Weißt, Gott gibt uns ein Zuhause, ein Bleibe, beschenkt uns mit Zuneigung, seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Weißt du, und du musst es aber auch annehmen, was Gott dir gibt. Jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter. Gott gibt uns die Fülle. Gott gibt uns Geschwister. Kannst du es vorstellen? Brüder und Schwestern, so wie mich und dich. Er beschenkt uns mit Geschwistern. Weißt du, deine Freunde kannst du dich selber raussuchen, aber Gott beschenkt dir Geschwister. Die können dir auch helfen. Und Familie hält zusammen, Familie Gottes sollte zusammenhalten. Die muss man annehmen, seine Freunde, seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern. Und dann, ja, wenn der eine fällt, richtet der andere ihn auf. Das ist Fülle. Die meisten Leute, die denken, ich bin allein vom Herrn und ich stehe allein vor Gott und ich liebe den Herrn allein und der Herr liebt nur mich und sonst niemand, ich und Jesus. Nein, wir haben Brüder und Schwestern. Die Fülle ist viel mehr als nur der Himmel ist offen, Herz, weißt du warum? Gott hat Geschwister dir an Seite gestellt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und deshalb, weißt du, Gott will die Fülle geben. Und deshalb, wir müssen lernen, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, auch als Gemeinde Jesu, als Familie Jesu, um einander kümmern, sich füreinander Zeit zu nehmen. Weißt du, wenn du Freunde hast oder Brüder und Schwestern hast, ja, du musst nach deinem Bruder fragen, wo ist dein Bruder, wie geht's ihm? Wir haben so viele Egoisten. Christen sind schlimme Egoisten. Gott möge mir verzeihen, dass ich so denke, aber so ist es. Tut mir leid. Sind Egoisten, denken nur an sich. Ja, ich möchte in den Himmel kommen. Ich möchte das Ziel erreichen. Aber wir können nur gemeinsam das Ziel erreichen. Wir können gemeinsam nur dem Herrn begegnen. Deshalb, wo zwei oder drei eins werden. Soll ich noch länger ausdehnen? Da ist die Mitte unter ihnen. Eins werden. Also trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Nicht da, da eine Kirche und da Versammlung, da Konferenz und da ein Meeting. Nein. Brüder und Schwestern. Die sitzen zusammen, so wie die Israeliten damals in der Wüste. Weißt du, wenn du Geschwister hast und Freunde hast, die musst du einladen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden bei dir eingeladen? Nicht, wann hast du das letzte Mal Gebetserhörung gehabt? Ich möchte nur noch ein Stückchen weiterfragen. Wann hast du jemanden eingeladen? Kannst du nicht bei mir mal vorbeikommen? Oder mal ins Café gegangen oder irgendwie mit jemand einen Spaziergang gemacht? Oder wann bist du mit jemandem ausgegangen? Jemand ernst genommen, jemand zugehört, hingesetzt und einfach mal, erzähl mir mal, wie geht's bei dir? Also ich habe Haufen Kämpfe. Hast du auch Kämpfe? Oder wie sieht's bei dir aus? Weißt du, Gott gibt uns Gaben. Aber bei jeder Gabe ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Kapitel? Gott zwingt uns seine Gaben nicht auf, natürlich. Aber er legt uns als Geschenk hin und wir müssen es abholen und dann auspacken. Weißt du, du kannst arm bleiben. Und so viele Menschen bleiben arm, einsam, verlassen. Ich habe keinen Menschen. Weißt du, das ist die Tragödie der Kinder Gottes heutzutage. Die ganzen, guck mal, Gemeinden, schau die Gemeinden, ich kenne so viele Gemeinden, so viele Christen, die sind einsam, todeinsam, todunglücklich. Ich habe keinen Menschen. Aber sie selber tun auch nichts in dieser Richtung. Sie laden niemanden ein, sie gehen auf niemanden zu, sie wollen mit von niemand was haben. Hier vor einigen Jahren, also ich war kurz in Berlin, da ging es durch die Presse eine Geschichte, da ist eine Frau hier, eine Berlinerin, vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Ja, die ist vor einem vollen Kühlschrank, diese Berlinerin, verhungert. Und sie hatte so viel zu essen, sie hätte noch, sie hätte gar nicht einkaufen gehen müssen, die hat noch Regale voll gehabt, vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Sie hat keinen Appetit wahrscheinlich gehabt. Oder sich nicht bedient. Und genau das ist es. Also so viele Menschen verhungern im Leben, weil sie sich nicht bedienen. Volles Haus, volle Gemeinde, da sind ja so viele Menschen, aber man kommt und man geht. Wo sie vor zwei oder drei eins geworden sind. Du hast ein Problem. Find jemand, der mit dir eins ist und verschwört euch und sagt, wir werden so lange bitten und so lange vor Gott treten und so lange mit Gott reden, bis der Herr den Himmel aufreißt. Ja, natürlich, der Pastor soll beten, der Evangelist soll beten, der Bruder der dann oder die Schwester. Nein, wo zwei oder drei eins werden. Aber das wird nicht gemacht. Deshalb passiert auch nichts. Man wartet, bis man organisiert. Das kann man zwei oder drei eins werden. Das kann ich nicht von vorne sagen, so, wir machen jetzt eine Liste. Könnte man machen. Das ist schön. Aber das ist menschlich organisiert. Und da ist ein Fluch da drauf. Der Heilige Geist muss es wirken, Geschwister. Der Heilige Geist muss es wirken. Der Heilige Geist bringt die Herzen zusammen. So wie der Herr aus Adam die Eva rausgeholt hat, so muss der Herr dir so eine Rippe rausholen. Und einfach irgendjemand an deine Seite stellen, wo ihr dann durch dick und dünn geht. In diesem Fall, das kann zeitlich begrenzt sein und das kann natürlich auch lebenslang sein, Gebetspartnerschaft und so weiter. Aber das brauchen wir. Gebet, das ist, was der Herr schenken möchte. Und dann kommt die Fülle, dann kommt der Segen. Dann wird der Himmel offen sein. Weißt, wie heißt es im Psalm Gottes, im Psalm einmal, weißt du, der Segen Gottes ist wieder das Öl im Bart von Aaron, aber für die Voraussetzung ist, wo Brüder, natürlich auch Schwestern, einträchtig beieinander wohnen. Einträchtig. Da fließt der Segen, da ist die Salbung da, da ist der Heilige Geist da, da ist die Fülle da. Wo Brüder und Schwestern in Eintracht beieinander wohnen. Weißt du, Brüder, das geht manchmal, aber manchmal habe ich festgestellt, Schwestern ist noch schlimmer. Weißt du, Schwestern, ja, die sind dann eifersüchtig auf die andere Schwester. Und noch die, was weiß ich. Weißt du, einträchtig, was heißt einträchtig? Überleg einmal, was heißt einträchtig? Einträchtig. Einfach, die schauen auf ein Ziel. Die schauen auf eine Sache. Die konzentrieren sich auf das Wesentliche. Und deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir sind mal wieder beim Thema. Du wirst die Fülle haben. Gott hat dir versprochen, die Fülle. Er will deine Fülle, deine Leere ausfüllen. Aber du musst dich bedienen. Sonst verhungerst du vom vollen Kühlschrank, wie die Frau hier. Gott schenkt sich. Gott ist gegenwärtig. Gott sagt, ich bin da. Weißt du, Gott ist gegenwärtig, das verheißt, wo zwei oder drei eins werden. Das ist schon da, wenn du in Jesu Namen zusammenkommst und so weiter, passiert schon was. Psalm 145, Vers 8. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über alles seine Werke. Also Gott ist gnädig, grundsätzlich. Und er will Gutes tun, mehr denn je zuvor. Gott brennt, uns Gutes zu tun. Nur wir müssen bei uns anfangen, auf diese Konzentration. Denn das, was Gott gibt, verkraftest du allein nicht und ich auch nicht. Da müssen wir schon zu zweit und zu dritt sein. Wo zwei oder drei eins werden. Der Herr ist gnädig, der Herr ist barmherzig, der Herr ist langmütig, der Herr ist reich an Gnade, der Herr ist gütig zu allen. Gott beschenkt die Kranken mit Gesundheit, die Sünder mit Heiligkeit. Gott beschenkt die Menschen, die Unreinen mit Reinheit. Gott beschenkt, die ausgestoßen werden angenommen und sagt, kommt her, ihr Kinder. Oder dann die Gebundenen schenkt er Freiheit, den Leidenden schenkt er Trost. Gottes Reichtum ist unerschöpflich. Du kannst Gott nicht arm bitten. Er hat die Fülle, hat sehr viel zu geben. Alles, was du brauchst, findest du in ihm. Und er wird nicht arm, wenn du noch für dich nimmst und noch für die anderen nimmst und für deine ganze Sippe nimmst. Alles ist uns eigentlich schon bereits gegeben, wir müssen nur abholen. Ich habe mal bei, glaube ich, Ikea war das oder in Spandau irgendwo eingekauft. Und habe meine Sachen bestellt. Da war aber einer vor mir, der hat sich so aufgeregt. Ich habe bestellt und die kommen nicht, die Faulenzer da uns geschimpft und so weiter. Und okay. Und dann sagt er, die können es behalten, ich nehme die Sache nicht an. Und ist abgehauen. Und dann wurde er x-mal ausgerufen, der war nicht mehr da, als seine Sache, seine Ware war. Und es war kurz danach, nachdem er weg war. Weißt du, du hast gebeten, aber du weißt vielleicht nicht, vielleicht ist dein Gebet verhindert worden, wie beim Daniel, 21 Tage. Und bei vielen ist es so, dass wenn wir beten, wir haben so viele Gebetshindernisse. Da gönnt uns einer nicht und da betet jemand gegen dich sogar womöglich. Sowas gibt's auch, solche Dumme gibt's genug, verstehst? Die gegen dich beten, der Fürst von Medien und Persien. Aber Gott kommt doch zum Ziel, Gott bricht doch durch. Ja, weißt, du betest, aber vielleicht dein Mann, deine Frau, deine Kinder. Sag nach der Alte, was will denn der oder die? Und schon hast du ein Hindernis. Oder jemand redet negativ über dich. Und schon hast du ein Problem. Und Gott muss erstmal mit denen fertig werden, mit diesem Problem fertig werden. Deren im Maul stopfen. Und dann kann er dir erst helfen, nachdem er mit denen klargekommen ist. Die Fülle, wie erlebt man die Fülle? Also, aber es ist grundsätzlich alles schon gegeben. Alles, was du brauchst, musst du nur gebrauchen. Du musst auf die Art und Weise, wie Gott uns gibt, nehmen. Gott gibt uns Durst, aber zum Wasser muss ich selber gehen. Den Brunnen muss ich selber graben. Die Wasserleitung muss ich selber legen. Ein Gefäß muss ich selber mitbringen, damit ich trinken kann oder wenigstens mit der Hand schlürfen. Gott gibt Wasser und Gott gibt uns den Durst. Und beides ist da. Alles, was du brauchst, ist schon gegeben. Die Voraussetzungen sind schon dafür geschaffen. Aber jetzt müssen wir nehmen. Und dann anfangen, diese Leere auszufüllen, die da ist. Herr, du hast mir so viel zu geben. Du gibst mir Speise, zur rechten Zeit geistliche Speise, natürliche Speise. Du gibst mir Licht und so weiter. Du gibst mir die Fülle. Du gibst mir den Segen. Und wenn Gott einmal dich gesegnet hat, dann bist du gesegnet. Auch das ist so wichtig. Da gibt's nichts mehr anders. Jetzt beim Hebräer, kommt in die Bibelstunde am Sonntag nach dem Abend. Der Hebräer, ja, weißt du, Gott hat den Jakob gesegnet, obwohl der Jakob ein Schwindler war. Also zuerst einmal war ich so empört. Ich habe gedacht, über den Jakob schreibe ich gar nichts. Der ist ein Gauner, der hat den Esau den Segen abgeluchst. Für ein Linsengericht und so weiter hat den Mann reingelegt, seine Not ausgenutzt, der Jakob. Aber Gott hat den Jakob gesegnet. Jetzt kannst du machen, was du willst. Und es wird nicht mehr rückgängig gemacht. Wenn Gott dich gesegnet hat, Bruder, Schwester, wenn Gott sich zu dir bekannt hat, wenn Gott dich angenommen hat, dann macht er es nicht mehr rückgängig. Kann ich nicht. Und Esau suchte mit Tränen, weißt du, wir lesen Buße, vergiss das, da ist nicht Buße gemeint. Er wollte, dass der Isaak den Segen rückgängig macht. Aber es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und natürlich sagt er, gut, dann werde ich dich auch segnen. Du wirst ein Diener vom Jakob sein und du wirst sein Joch abschütteln. Und das hat er auch gemacht. Das nachher begründe ich das auch euch in dieser Bibelstunde. So weiter. Hat es geschafft. Aber Gott macht nichts rückgängig. Was er dir gegeben hat, hat er dir gegeben. Was er dir versprochen hat, hat er dir versprochen. Was er für dich bereitgestellt hat, das ist für dich bereit. Und es ist auf dich zugeschnitten. Maßgeschneidert. Gott gibt nur maßgeschneiderte Sachen. Nicht so von der Stange. Vergiss das. Das ist nicht der liebe Gott. Weißt du, er hat es versprochen. Und er nimmt es nicht rückgängig. Ich will dich segnen und ich will mit dir sein bis ans Ende dieser Welt. Leute wollen dich vielleicht verhindern und aufhalten und so weiter, aber die können das nicht. Oder die möchten, dass der Gott rückgängig macht. Ja, den darfst du nicht segnen. Guck mal, wie der lebt oder was der macht und wie der redet und wie er sich benimmt. Das ist gar nicht verdient. Das ist ein Schwindler. Der Jakob war ein Schwindler und trotzdem der Gesegnete Gottes. Und der Heiland kam sogar aus diesem Volk. Gott sagt, ich will dein Schild und dein Schirm sein. Aber bevor er das ist alles, er nimmt die ganzen Blockierungen und Blockierer von unserem Leben weg, das den Segen aufhält. Deshalb, es sind so viele Hindernisse. Deshalb, Gott will zuerst einmal aufräumen, dass der Segen mal kommen kann. Und dass er für dich arbeitet. Und alle diese ganzen Blockaden, die dich verhindern wollen, dass du den Herrn, ja, du hast den Herrn verleugnet und du bist schwach gewesen und so weiter. Und du, das und das passiert. Der Herr will zuerst mal Vergebung schaffen. Das ist schon ein großer Segen. Weißt du, dass du großzügig drüber hinweggehst? Ach, der Herr hat mich lieb. Der Herr hat mich angenommen und ich bin sein Kind und ich bleib sein Kind. Ich bin gesegnet. Er nimmt das nicht zurück. Fürchte dich nicht, hat er gesagt. Und wenn er das einmal dir gesagt hat, irgendwo, einmal in der Bibel dieses Rema erlebt hast, einmal, ich will für dich sorgen, das gilt für alle Zeit. Er nimmt es nicht zurück. Muss schon was anderes passieren. Gott hat dir die Idee gegeben, den Wunsch gegeben, die Sehnsucht gegeben. Du hast das Grundmaterial bekommen und jetzt musst du das entwickeln. Fang an, das zu gebrauchen, was Gott in dein Leben hineingegeben hat. Und meistens gibt er uns Schwierigkeiten und Probleme. Und das ist, wie er dann weiterarbeitet. Aus dem wird dann ein Produkt. Ihr wisst bestimmt, habt schon bestimmt diese Goodyear Reifen, Autoreifen gesehen, diese teuren Reifen, Qualitätsreifen. Aber das ist eine Geschichte. Charles Goodyear, der Erfinder oder Konstrukteur oder ja Entwickler dieser Autoreifen, da ist eine Panne passiert. Da hat experimentiert und plötzlich hat er Kautschuk entdeckt. Und ist runter und es hat sich aufgeblasen und hat er gesagt, Mensch, daraus könnte ich Reifen machen. Und so sind die Reifen durch eine Panne, durch ein Unglück, ist er da drauf gekommen, man kann Reifen machen. Und oft ist so, Gott bringt uns über Pannen auf die Idee. reich zu werden. Guck mal, und alles Kleine, plötzlich ist irgendeine Schwierigkeit, du hast einen Kummer, eine Sorge. Wie sind die ganzen großen Entdeckungen und Erfindungen gemacht worden? Da hat einer ein Problem gehabt und an dem Problem genagt, wie können wir das besser, also ich bin zu faul, die Schnürsenkel da mir zuzumachen. Da muss irgendeinen einfachen Weg geben. Und schon ist eine Entdeckung gemacht. Weißt du, du hast ein Problem und Gott erlaubt das Problem in deinem Leben auftreten, so dass du eine Entdeckung machen kannst. Das Material ist da. Gott benutzt Pannen für seine Herrlichkeiten. Und frag auch, welche Panne ist jetzt in meinem Leben? Herr, was muss bei mir passieren? Johannes 2, wenn du Kapitel, Johannes Evangelium 2, Vers 1 bis 11, werde ich nicht lesen, aber das ist das Wunder von Wasser und Wein. Der Wein geht uns aus. Liebe Zeit, jetzt die Hochzeit platzt. Und was macht Jesus? Er nimmt dieses Problem und macht ein Wunder draus. Aber zuerst einmal passiert etwas, was ich schon die ganze Zeit predige. Zuerst einmal geht man zum Heiland. Die Maria natürlich Fürsprecherin. Aber vergiss, Gott braucht keine Fürsprecher. Du sollst selber beten. Du sollst selber mit Gott reden. Und dann, der Wein geht ihnen aus. Meister, siehst du es nicht? Und dann sagt er, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Du musst vorstellen, so behandelt der liebe Heiland seine Mutter. Muttertag. Das darf man gar nicht predigen. Was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist nicht gekommen. Beten kannst du immer, aber die Zeit zum Handeln muss reif werden. Und dann, die Maria sagt, hört mal, Brüder, was er euch sagt, das tut. Ganz leise. Was er euch sagt, das tut. Du siehst also, da ist das Geheimnis. Wie komme ich zur Fülle? Wie komme ich zum Wohlstand? Wie kriege ich wieder Wein? Wie kriege ich wieder Freude? Wie kriege ich wieder Frieden? Wie kriege ich wieder Kraft? Wie kriege ich wieder Geld? Wie kriege ich wieder Erfolg? Was er euch sagt, das tut. Und auch wieder, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was er euch sagt. Und der Herr Jesus, bitte, der sagt verrückte Sachen. Füll die Krüge mit Wasser. Du weißt vielleicht gar nicht mal, was er will eigentlich. Aber er gibt plötzlich einen Befehl raus, füll die Krüge mit Wasser. Er hat nicht gesagt, ich werde Wein vollbringen. Keiner wusste, was passiert. Aber er gab ihnen einen Befehl, füll die Krüge mit Wasser. Vielleicht musst du etwas tun, was du gar nicht weißt, warum und weshalb und wieso. Du willst gesegnet werden, du willst wieder Erfolg haben. Und da waren 6 Krüge und in jedem Krug waren etwa 60 Liter. Kannst ausrechnen, wie viel Wein der Herr Jesus da geschafft hat. Auf so schnelle Art und Weise. So, und füll die Krüge mit Wasser. Was soll das wieder? Vielleicht bist du auch in so einer Situation, du hast ein Problem und der Heiland sagt dir was und du hast noch nicht gescheckt, dass der was will. Füll die Krüge mit Wasser. Oft ist Gottes Wege verstehen wir nicht. Und erst hinterher erfahren wir es. Hinterher. Viel später. Nach 3 Wochen. Zuerst mal etwas Belangloses. Irdisches, menschliches, füll die Krüge mit Wasser. Ja, und dann machen sie, und jetzt, was ist jetzt? Sollen wir uns Füße waschen? Was soll mit diesem Wasser jetzt passieren? Er hat nicht gesagt, ich werde Wein in ein paar Minuten machen. Nein, füll die Krüge mit Wasser. Und dann sagt er, gibt es dem Speisemeister. Das ist Gottes Methode, damit er alles andere zunichte macht. Zuerst müssen wir etwas Verrücktes tun. Was Unlogisches, was uns nicht in den Kopf geht. Und Gott macht, bevor Gott etwas macht, ist zuerst das Negative da. Wir müssen etwas tun. Zuerst das Finsternis und dann kommt Licht. Zuerst das Schwache, dann kommt die Stärke. Zuerst das Mangel, dann kommt die Fülle. Also zuerst füll die Krüge und dann gibt es den Speisemeister. Zuerst Enttäuschung und dann Erfolg. Das ist, wie Gott arbeitet. Zuerst stehst du vor dem Nichts, sagst, lieber Gott, aber wir können nicht aus den Krügen da trinken. Gott will dir dein Bestes geben und das war der beste Wein, das dir passiert ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Jesus eine Chance gibst in deinem Leben, dass er für dich was tut, dass er sich was ausdenkt. Der Herr soll sich was ausdenken. Was er euch sagt, was würde der Herr Jesus sich für dich, für deine Situation sich heute ausdenken? Frag ihn. Geh und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Sowas Verrücktes. Ich habe schon leere Gefäße genug. und diese Frau dort, dann sammeln sie alle von allen Nachbarinnen, trägt alles zusammen, so ein richtiger Messi. Bis oben voll alles mit leere Krüge, Gefäße, Dosen, Büchsen. Und ja, und hast du wirklich genug jetzt? Und erst als die Gefäße gesammelt hatte und die Kammer voll war, und jetzt Prophet, wie geht's weiter? Du siehst, die Fülle, Wunder Gottes passieren nicht auf einmal. Es sind mehrere Schritte notwendig. Beim Wasser war das so und Wein. Und dann gibt es den Speisemeister. Und hier auch, dann geht sie, ja Prophet, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich so viele Gefäße. Ich mache mich schon lächerlich mit diesen leeren Gefäßen. Und dann sagt er, jetzt gehst du in deine Kammer, schließ die Tür zu und nimm das bisschen Öl, was du hast, du und dein Jungs, und das stellt euch dann so hin. Der eine gibt das leere Gefäß, du behältst den Ölkrug in der Hand und du füllst einfach das leere Gefäß und der Junge versorgt es dann, der andere. Und das haben sie gemacht. Und erst als das letzte Gefäß gereicht wurde, hörte der Ölfluss auf. Du siehst also, wie Gott segnet, wie Gott arbeitet, wie man zur Fülle kommt. Gott will deinen Mangel, deine leeren Gefäße füllen. Auf seine Art. Er lässt sich nicht von uns Menschen manipulieren. Er macht es, was er will, aber wir müssen auf ihn hören. Warte auf die Anweisung Gottes, was er dir sagt. Wenn du auf Gott hörst, es kann passieren, dass die ganze Geschichte auf den Kopf gestellt wird. Deine Geschichte. Dass du vielleicht, ja, vielleicht sagt er, jetzt gehst du auf der Straße und stellst dich hin mit einer Büchse und fangst an zu sammeln. Das Geld liegt auf der Straße. Und jetzt sammelst. Weißt du, du hast vielleicht die Armen kritisiert. Weißt du, das ist jetzt noch ein Fall. Aber ich möchte mich noch aufreißen, ganz schnell. Vielleicht hast du andere Leute mal kritisieren. Wie kann der da sich so einen Bettler hinstellen? Und vielleicht sagt er, jetzt musst du mal da in seine Haut stecken, mal eine Stunde oder zwei Stunden. Und mal so mit der Büchse stehen. Gute Nacht. Gott will deine Leere füllen. Weißt du, du musst zuerst eine Leere haben. Du musst zuerst mal leer werden. Und zum ersten Mal wissen, was eine Leere ist, was Armut ist, was Mangel ist. Musst du erst mal total hoffnungslos werden. Vielleicht sind wir noch gar nicht so hoffnungslos. Wir haben immer noch eine Hintertür offen. Wenn das nicht funktioniert, mache ich das. Bin gleich weg. So weiter. Weißt du, Gott will, dass wir aussichtslos, alles, was unsere Lage aussichtslos ist, nicht mehr zu retten. Und er wartet noch, bis der letzte Ausschank stattgefunden hat. Und dann sagt er, füllte die Krüge. Und erst als der Gerichtsvollzieher bei der Frau ist, dann, Prophet, bitte, hilf mir, was soll ich tun? Das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Also hier haben wir im Neuen Testament Jesus, der das sagt, und dann Prophet, der Heilige Geist. Was sollen wir tun? Der Heilige Geist will unser Lehrer sein, will unser Tröster sein und will uns sagen, wo es lang geht und wie es lang geht. Gott will deine Leere aus seiner Gegenwart füllen. Und weißt du was, es ist eine große Sache da, einfach zu füllen. Oder hier jetzt die Krüge mit Wasser zu füllen. Wasser gibt's genug. Überall finden wir Wasser. Wasser ist 75% der Erde ist Wasser. Gott will deine geistige Leere ausfüllen. Er sagt, nimm deine Bibel und lies. Nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Brauchst nicht viel predigen. Die meisten Leute sagen, wenn Gott zu mir reden würde, nimm und lies und Gott redet zu dir. Auf jeder Seite der Bibel. Die Bibel ist ein offenes Buch, kannst anfangen, wo du willst, immer und überall spricht der Herr zu dir. Der Herr muss zu mir reden. Nein, der Herr wird zu dir nicht reden und wird nicht sagen, lieber Matthäus. Nein, der Herr wird sagen, Matthäus, lies die Bibel. Nimm und lies. Und ich habe einfach entdeckt in meinem Leben, ich frage nicht so viel. Oh Herr, ich brauche eine Offenbarung. Ich kriege Offenbarungen, wenn ich die Bibel lese. Plötzlich geht mir ein Licht auf. Plötzlich entdecke ich wieder was. Da denke ich, das hast du schon so oft gelesen und das nicht kapiert. Aber da ist ein Rema. Das ist, wie Gott redet. Gott redet aus dem Logos, bringt es ein Rema. Und dann predige ich nachher. Und dann lese ich, wenn ich einschlafe, lese ich noch ein paar Zeilen aus der Bibel. Ich kann weiß, das beste Schlafmittel für mich ist, ein Buch auf in der Hand zu nehmen und zu lesen. Da bin ich schon bei der ersten Seite weg. Also im Bett kann ich nicht lesen, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich brauche keine Schlaftabletten. Also Bibel aufschlagen oder irgendetwas lesen. Aber wenn ich ein paar Zeilen lese, paar Zeilen gelesen habe, das denke ich dann und das nehme ich dann mit ins Bett und schlafe darüber. Und nachts redet dann Gott mit dem Wort Gottes, redet zu mir. Und das Wort Gottes erging dann plötzlich an einem. Und das Wort Gottes kam zu einem. Und das Wort Gottes geschah dann plötzlich. Aber wir müssen einfach die Gelegenheit geben, dass Gott zu uns redet. Im Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und Trost geworden ist. Mein Gott, was betrübst du dich? Liebe Seele, warum bist du so mager, so dürstig und so hungrig und so traurig und so schwermütig? Harre auf Gott. Das ist, wie du die Fülle wieder bekommst in deinem Leben, wie du wieder auffährst wie ein Adler. Weißt du, viele Menschen führen nur Selbstgespräche. Du sollst auf den Herrn haben, Gott reden lassen. Nimm ein Bibelwort und lass Gott in deinem Leben mitsprechen. Gott will Mitspracherecht in deinem Leben bekommen. Und deshalb nimm die Bibel zur Hand. Wenn Gott Mitspracherecht in deinem Leben hat, nicht Selbstgespräche. Weißt du, wir beten, wir führen Selbstgespräche. Aber wenn wir die Bibel lesen, hat Gott Mitspracherecht in meinem Leben. Gott hat Mitspracherecht in meinem Leben. Und wenn er dann nur ein Wörtchen sagt, nur ein Wörtchen, dann zündet es. Weißt du, wir brauchen nur den Funken. Der Stoff ist die Verdichtung, da ist schon alles da. Probleme haben wir genug. Wir brauchen nur den zündenden Funken, das zündende Wort. Gott will Mitspracherecht in deinem, meinem Leben haben. Bisschen Anteil. Nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort und meine Situation ist verändert. Sprich nur ein Wort und es wird Licht. Sprich nur ein Wort und das Wasser teilt sich. Sprich nur ein Wort und die Türen gehen auf. Sprich nur ein Wort und der Würgeengel geht vorbei. Sprich nur ein Wort. Gott will Mitspracherecht bei uns haben und dann geht es unserer Seele wieder blendend. Wir sind wieder zufrieden, wir sind wieder getrost. Oh, du hast meine Seele erquickt. Und wir fahren auf wie Adler. Haare des Herrn, sprich nur ein Wort. Hat Gott Mitspracherecht in deinem Leben? Fange an, so stille Momente zu haben, wo Gott reden kann, wo er deine Lehre, deine seelische Lehre füllen kann mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Geschwister, ich kann das nicht genug betonen. Wir müssen Bibelchristen werden. Wir müssen Bibelchristen werden. Das Wort Gottes muss an uns wirken. Und Gott will mit uns, zu uns reden und er wird immer großzügig mit uns reden. Glaub mir jetzt. Gott ist nicht kleinkariert. Und dann gibt er uns den Heiligen Geist noch dazu, zu seinem Wort. Dann kriegst du Selbstwertgefühl, neue Identität. Weißt du, plötzlich weißt du, was du willst und sagst, ja, wird so und so gemacht. Wenn du wieder deine Identität gefunden hast, weißt du, das ist wichtig. Du sollst dich fühlen wie ein Millionär. Und du sollst dich fühlen wie kerngesund, wie ein Athlet. Du sollst dich fühlen wie ein Riese. Du sollst dich, weißt du, das hängt so viel ab. Wenn Gott zu dir geredet hat, wir hatten vor vielen Jahren eine Aktion, hast du schon dein Kind gelobt. Weißt du, wenn Gott dich lobt, wenn Gott gut über dich redet und gut über dich denkt, dann gehst du, dann kann dich niemand aufhalten. Gott will deine Lehre ausfüllen, dich glücklich machen. Und wenn deine Seele glücklich ist, ist auch dein Körper gesund und stark. Lass Gott mitreden. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Lass Gott den leeren Platz einnehmen, der da ist. Weißt du, alles raus, 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 alles weg. Jetzt nur noch den Herrn. Wie heißt es, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen. Es gibt genug Arme in dieser Welt. Und dann komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen großen Schatz im Himmel haben. Dann wird deine Lehre ausgefüllt werden. Aber der junge Mann war nicht bereit. Die Lücke, die Lehre, Stelle in deiner Seele, in deinem Leben, in deiner Umgebung kann nur einer ausfüllen und das ist der Herr. Das ist der Herr und ich möchte einfach sagen, gib Gott Raum. Wir haben ein altes Lied, hast du keinen Raum für Jesus? Du hast für alles Raum, aber hast du Raum für Jesus auch in deinem Leben? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie viel Platz hat Jesus, der Herr, in deinem Leben? Wie viel Platz haben Menschen in deinem Leben? Wie viel Platz haben da Politik und Fernseh und Medien? Und wie viel Platz hat Jesus in deinem Leben? Wie viel Mitspracherecht hat er über dein Leben und in deinem Leben, in deine Situation, in deine Familie, in deine Finanzen? Gib Gott Mitspracherecht. Sag, rede Herr, dein Knecht hört. Sprich nur ein Wort. Nur ein Wort. Ich brauche Gottes Mitsprache. Und wenn du die Mitsprache Gottes in deinem Leben hast, es wird alles recht werden. Du wirst mehr als genug haben. Du wirst sogar so viel haben, dass du den Armen noch weitergeben kannst. Aber der junge Mann ging traurig davon. Schade. Wie viele Menschen gehen traurig aus dem Gottesdienst und haben nicht begriffen, was Jesus wirklich wollte. Er wollte uns reich machen, aber wir werden reich, indem wir genau das Gegenteil tun, was wir gerade tun. Gib's weg und dann kommt wieder was zurück. Segne und du wirst gesegnet. Bekenne und du wirst bekannt. Rufe an, du musst also outen, etwas unternehmen und dann kommt wieder zurück. So wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald wieder raus. Geh und es wird wieder kommen. Und indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Also wir müssen etwas unternehmen. Und dann fängt an, Gott zu handeln. Leere Gefäße sammeln, Wasser schöpfen, was es auch immer ist. Lass uns aufstehen. Das ist auch etwas. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg zum Heil zeigst durch Jesus Christus, zur Fülle, zum Segen, zum Reichtum. Herr, und ich meine nicht nur finanziellen Reichtum, sondern auch geistlichen Reichtum. Wenn wir geistlich reich sind, geistlich ausgefüllt, Herr, dann können wir arm sein und machen doch viele reich. Wir können dann anderen Menschen dienen und ermutigen. Und wenn wir anderen Menschen dienen, anderen Menschen heilen, anderen Menschen befreien, es fließt so viel wieder zurück zu uns, dann sind wir auch gesegnet. Herr, und wir möchten einfach anderen Menschen dienen. Und wir möchten einfach die annehmen, die du annimmst und die ablehnen, die du ablehnst. Wir möchten einfach das tun und das unternehmen und uns so verhalten, wie du uns sagst. Herr, rede. Rede auch zu uns und gib deinem Volk in Deutschland ganz besonders eine große Liebe zur Bibel. Halleluja. Den Kindern Gottes, auch in unseren Gemeinden. Gib den Kindern Gottes eine große Liebe zum Wort Gottes, denn dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen. So wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde befeuchtet und befruchtet, so wird dein Wort unser Leben befeuchten und befruchten. Und wir werden etwas haben. Aus demselben Wüstenboden kommt grünes, saftiges Gras heraus, Herr, wenn der Regen Gottes unsere Wüste erreicht. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.